Liebe Brüder, ich halte einen Moment inne, ob auch Schwestern da sind, die uns die Menge der Brüder umkränzen wie einige Blumen einen Kartoffelacker. Ja. Entschuldigen Sie das Bild. Liebe Brüder und Schwestern.
Aber wenn man Hunger hat, ist Kartoffel immer noch besser.
Es ist schön, dass wir so fröhlich beginnen können. Ich spreche ja auch heute zu den Glücklichsten der Glücklichen, denn ich habe in der Zeitung gelesen, in der Welt ist viel, viel Not. In Europa ist es viel besser und am besten ist es in Deutschland und Schweiz, füge ich hinzu. Da ist der Wohlstand großartig. Und nun sind wir dazu noch errettet aus Sündenschuld und Sündenmacht. Also ich übertreibe ja wohl nicht, wenn ich sage, ich befinde mich in der Mitte der Glückseligsten der Glückseligen. Und da dürfen wir auch einmal fröhlich beginnen. Und nun ist mein Thema Jesaja 40, 12 bis 31, Jahwe, der Schöpfer und Allherrscher. Ich weiß nicht, was Bruder Wolfgang Jugel gesagt hat zu den ersten 11 Versen von Jesaja 40. Jedenfalls geht es da ja um die Tröstung Israels. Ein ausgesprochen tröstlicher Text. Die Verse, die ich nun habe, sind ganz anders. Hier ist der Blick gerichtet auf Gottes Schöpfermacht und Geschichtslenkung. Hier ist der Blick gerichtet auf die Völkerwelt und erst in den letzten Versen, 27 bis 31, finden wir dann wieder tröstliche Worte im Blick auf Israel. Dazwischen finden wir sogar hart klingende Worte. Ich möchte jetzt einfach zunächst mal den Text vorlesen, denn so gut werden die meisten unter uns ihn nicht kennen, dass wir ihn beinahe auswendig kennen. Der Anfang von Jesaja 40 schon eher, aber nicht die Verse, die ich jetzt lese, höchstens an den Schluss wieder. Jesaja 40, 12 bis 31, Elberfelder Übersetzung. Wer hat die Wasser gemessen mit seiner hohlen Hand und die Himmel abgegrenzt mit der Spanne und hat den Staub der Erde in ein Maß gefasst und die Berge mit der Waage gewogen und die Hügel mit Waagschalen? Wer hat den Geist Jehovas oder Jahwes gelenkt und wer als sein Ratgeber ihn unterwiesen? Mit wem beriet er sich, dass er ihm Verstand gegeben hätte und ihn belehrt hätte über den Pfad des Rechts und ihn Erkenntnis gelehrt und ihm den Weg der Einsicht kundgemacht hätte? Siehe, Nationen sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waagschale. Siehe, Inseln sind wie ein Stäubchen, das emporschwebt, und der Libanon reicht nicht hin zum Brennholz, und sein Wild reicht nicht hin zum Brandopfer. Alle Nationen sind wie nichts vor ihm und werden von ihm geachtet wie Nichtigkeit und Leere. Und wem wollt ihr Gott, wörtlich El, der Mächtige, wen wollt ihr den mächtigen El vergleichen? Und was für ein Gleichnis wollt ihr ihm an die Seite stellen? Hat der Künstler das Bild gegossen, so überzieht es der Schmelzer mit Gold und schweißt silberne Ketten daran. Wer arm ist, so dass er nicht viel opfern kann, der wählt ein Holz, das nicht fault. Er sucht sich einen geschickten Künstler, um ein Bild herzustellen, das nicht wanke. Wisset ihr es nicht? Hört ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anbeginn verkündet worden? Habt ihr nicht Einsicht erlangt in die Grundlegung der Erde? Er ist es, der da thront über dem Kreise der Erde, und ihre Bewohner sind wie Heuschrecken, der die Himmel ausgespannt hat wie einen Flor und sie ausgebreitet wie ein Zelt zum Wohnen, der die Fürsten zu nichts macht, die Richter der Erde in Nichtigkeit verwandelt. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stock Wurzeln in der Erde getrieben, da bläst er sie schon an und sie verdorren, und ein Sturmwind rafft sie wie Stoppeln hinweg. Wem denn wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich wäre, spricht der Heilige? Hebet zur Höhe eure Augen empor und sehet, wer hat die da geschaffen? Er, der ihr Heer herausführt nach der Zahl, ruft sie alle mit Namen, wegen der Größe seiner Macht und der Stärke seiner Kraft bleibt keines aus. Und nun kommen wieder Trostworte an die Adresse Israels, Vers 27 bis 31. Warum sprichst du Jakob und redest du Israel? Mein Weg ist verborgen vor Jehova, Jahwe, und mein Recht entgeht meinem Gott? Weißt du es nicht oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist Jehova, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist sein Verstand. Er gibt dem Müden Kraft und dem Unvermögenden reicht er Stärke dar in Fülle. Und sogar, füge ich in Klammern hinzu, und sogar Jünglinge ermüden und ermatten und sogar junge Männer fallen hin. Aber die auf Jehova harren, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Ja, zunächst mal diese Fragen in Vers 12 und Vers 13, die mit wer beginnen. Die Thematik von Jesaja 40 ist mir eigentlich neu. Ich habe mich selber gefragt, warum hast du das überhaupt vor einem halben Jahr angegeben, einen Text, über den du noch nie gesprochen hast. Aber bei der Arbeit an dem Buch seiner Zeit Urknall und Schöpfergott, ich habe Ihnen hier vorne Prospekte darüber hingelegt, bei der Arbeit an diesem Buch kam ich ja auch besonders in Berührung mit dem hebräischen Wort Bara. Bara, und das spielt auch eine Rolle in der Thematik, die ich heute früh und heute Abend habe. Bara, erschaffen, der Schöpfer. Ein Wort, das nie auf Menschen, sondern nur auf Gott angewandt wird. Bara, etwas ganz neu hervorbringen, wie eben nur Gott es vermag. Von der Arbeit an diesem Buche her kam ich zu Jesaja 40 und kam ich auf die Thematik, die ich heute habe. Ansonsten ist mir der Text nicht sehr vertraut. Und was macht man in einer solchen Situation? Man schaut mal, ob man zu Hause nicht einen Kommentar stehen hat. Natürlich habe ich einen da stehen, biblischer Kommentar, Neukirchner Verlag. Und Jesaja wurde ausgelegt von dem inzwischen 1977 plötzlich verstorbenen Karl Elliger. Ich habe gelernt, bei Kommentaren sehr vorsichtig, skeptisch und kritisch zu sein. Wenn Sie einen Psalmkommentar aufschlagen, ja, das allererste, was Sie mal lernen, ist, dass die Psalmen von David eben nicht von David sind. Und das allererste bei einem Jesaja-Kommentar, dass es da einen Deutero-Jesaja gibt, der natürlich mit dem anderen nichts zu tun hat. Und. Solche durchaus fragwürdigen Dinge lernen Sie da erstmal. Also Sie verstehen, dass ich Kommentaren gegenüber etwas kritisch bin. Und manchmal sage ich sogar oder denke, Torheit, was du da hinschreibst. Torheit, glatte, textwidrige Torheit.
Ja, eins, Entschuldigung, mal rein. Ja. Wie ist es dann, wenn du deine Bücher schreibst?
Ja, ich hoffe, dass Sie meine Bücher wohlwollend kritisch lesen. Wohlwollend kritisch. Nicht so kritisch, dass Sie von vornherein nur Fehler auf Fehlersuche aus sind, aber auch nicht so wie manche liebe alte Schwester, die mir schreibt, wunderbar, was Sie schreiben, jeden Satz ist herrlich. Nein, nein, nicht jeder Satz ist herrlich. Also wir brauchen da eine gesunde Mitte. Wohlwollend, kritisch, so lese ich auch Karl Elliger, der 1977 plötzlich während seiner Auslegungsarbeit an einem Schlaganfall plötzlich verstorben ist. Ich muss aber sagen, dass ich, sonst würde ich Ihnen das ja nicht vorlesen, dass ich bei Karl Elliger doch recht gute Sätze und Hinweise gefunden habe, sodass ich eigentlich gern mit seiner Jesaja-Auslegung zu tun habe. Und zu Vers 12, da ergibt sich also die Frage, Vers 12 beginnt mit wer? Vers 13 beginnt auch mit wer? Wer hat die Wasser gemessen? Wer? Die Antwort auf dieses Wer ist nicht Jahwe, sondern die Antwort auf dieses Wer in Vers 12 wie in Vers 13 heißt, muss heißen, niemand, sagt Karl Elliger wohl mit Recht. Ich zitiere, die Antwort auf die Fragen von Vers 12 lautet nicht Jahwe, sondern niemand. Nicht die Schöpfertätigkeit Jahwes wird beschrieben und gefeiert, sondern zum Staunen und Nachdenken über die in der fertigen Schöpfung offenbare Macht und Weisheit des Schöpfers wird aufgefordert. Wer hat sie je ermessen und kann es überhaupt tun? Es ist ein schlechthin unvollziehbarer Gedanke, meint Elliger, und der jedenfalls einer gewundenen Auslegung und oder einer glatten Umbiegung bedarf, dass Jesaja Jahwe mit Dreiling und Waage hantieren ließe. Dagegen verstehen sich diese Messgeräte wie vollends hohle Hand und Spanne, ohne weiters, wenn damit menschliches Tun ironisiert wird. Was der Prophet sagen will, ist dies: Kein Mensch ist imstande, die in der bestehenden Schöpfung anschaubare Größe, Kraft und Herrlichkeit Gottes mit seinen eigenen kümmerlichen Mitteln wirklich zu erfassen und zu begreifen. Es hätten schon andere Ausleger, schreibt Elliger weiter, eben doch gemeint, Yahweh sei die Antwort auf das Wer in Vers 12. Und sie lassen dann den Herrn als eine unvergleichlich riesige Gestalt vorgestellt sein, die in ihrer hohlen Hand alles Wasser über dem Himmel auf und unter der Erde hält und den ganzen Himmel zwischen Daumen und kleinem Finger ihrer Hand einspannt, mit entsprechend riesigen Geräten, einem Dreiling, in den die ganze Erde hineingeht, und Wagen, auf denen Berge und Hügel Platz haben. Aber ich komme nochmal auf das zurück, was wir eben von ihm hörten. Kein Mensch ist imstande, die in der bestehenden Schöpfung anschaubare Größe, Kraft und Herrlichkeit Gottes mit seinen eigenen kümmerlichen Mitteln wirklich zu erfassen und zu begreifen. Der Punkt ist also der, bei dieser Frage in Vers 12, wir Menschen können nicht einmal die Schöpfung Gottes wirklich erfassen und nachmessen. Wie viel weniger verfügen wir über den Schöpfer? Wie viel weniger können wir seine Kraft und Herrlichkeit und ihn in den Griff bekommen, über ihn verfügen, ihn messen sozusagen? Ja, das ist wahr, und bei der Beschäftigung mit diesem Buch Urknall und Schöpfergott, da ist mir das auch wieder deutlich geworden. Ich nehme jetzt auch einige Male in diesem Dienst Bezug auf dieses Buch, das vielleicht einige schon kennen. Ich denke, es liegt auch auf dem Büchertisch. Prospekte sind dort. Urknall und Schöpfergott. Das Alter der Welt, so vermuten unsere Wissenschaftler, das Alter der Welt ist 20 Milliarden Jahre. Andere haben wieder andere Größen, vielleicht auch nur 13 Milliarden oder 10 oder 18. Und wenn es 20 Milliarden Jahre sind, wie Bernhard Filbert meint, der Atomphysiker, dann hat entsprechend der Kosmos eine Weltraumtiefe von 20 Milliarden Lichtjahren. Aber das wissen wir eben nicht genau. Die Größen, die da vermutet werden, die variieren. Bei dem einen hören Sie 20 Milliarden, beim anderen hören Sie 13 Milliarden und bei noch einem anderen lesen Sie, dass es ja auch noch viel mehr sein könnte. Da sehen wir schon, wirklich messen können wir den Kosmos nicht. Das schaffen wir bis heute nicht. Das sind alles grobe Schätzungen und Vermutungen. Oder Urknall und Schöpfergott, Seite 128. Wie viele Sterne gibt es? Weißt du, wie viele Sternlein stehen? Fragt das Kinderlied. Kannst du die Sterne zählen? Fragte Gott den Abraham. Wir können sie bis heute nicht zählen. Wir kommen über Vermutungen nicht hinaus. 10 Trilliarden Sterne. Das klingt so mathematisch elegant. Es gibt also 10 hoch 11 Galaxien, mag es geben, 10 hoch 11 Galaxien mit je 10 hoch 11 Sternen, gibt zusammen 10 hoch 22 Sterne oder 10 Trilliarden Sterne. Ich fand aber in einem anderen Buch, es könnten ja vielleicht auch 10 hoch 23 sein, 100 Trilliarden Sterne. Und als ich bei der Arbeit war, bei diesem Buch Urknall und Schöpfergott, und ich las das, da bin ich rübergeeilt zu meinem Schwiegersohn, hab gesagt, du, freu dich, wir sind 10-mal so reich, als wir dachten, nicht 10 Trilliarden Sterne, 100 Trilliarden Sterne. Ja, wer weiß es denn genau? Niemand weiß es genau. Das sind alles Schätzungen. Wer kann den Kosmos messen? Mit all unseren Apparaten können wir es letztlich nicht. Wir können einiges schätzen und vermuten. Also darum geht es in dieser Frage. Wir haben nicht einmal den Kosmos im Griff. Wir können nicht letztendlich sagen, genau so groß ist die Weltraumtiefe und genau so viele Sterne gibt es. Können wir nicht sagen. Nicht einmal ungefähr. Weiter dann, Vers 13 und 14. Wer hat den Geist Jehovas gelenkt und wer als sein Ratgeber ihn unterwiesen? Mit wem beriet er sich? Ja, da gab es jemand, mit dem hat der Vater sich beraten. Aber das ist hier nicht in erster Linie gemeint. Die Antwort auch hier in Vers 13 und 14 muss heißen, niemand. Mit wem beriet er sich in einer Weise, dass der ihm Verstand gegeben hätte, dass der ihn belehrt hätte? Der Vater hat vor Grundlegung der Welt mit dem Sohne zusammen geplant, aber natürlich hat da der Sohn den Vater nicht belehrt. Das kommt ja heute in unseren Familien öfter vor, dass die Söhne den Vater belehren. Die sind manchmal schlauer als wir. Ob sie nun studieren oder nicht, oder in der Technik, oder mit dem Auto, oder mit dem Rekorder, da kommt es ja immer wieder vor, dass die Großmutter den achtjährigen Enkel schnell als technischen Helfer holen muss. Du, wie funktioniert denn das hier? Ja, Oma, das muss doch so machen und nicht so. Dass Söhne und Enkel die Väter unterweisen, aber vor Grundlegung der Welt hat auch nicht einmal der geliebte Sohn, denke ich, den Vater belehren und unterweisen müssen. Denn der Sohn betont ja immer, der Vater ist größer als ich. Also auch hier ist eigentlich gemeint, niemand. Es gibt himmlische Ratsversammlungen, aber die beraten ja Gott nicht wirklich. Es scheint zwar manchmal so, Gott nimmt ja tatsächlich Ratschläge solcher Wesen entgegen. Er lässt sich was vorschlagen. 1. Könige 22 haben wir eine himmlische Ratsversammlung. 1. Könige 22, 19 bis 22. Oder Hiob 1 oder Hiob 2. Sogar der Teufel selbst darf Vorschläge machen, darf Gott einen Vorschlag unterbreiten und Gott geht darauf ein. Er nimmt die Vorschläge von Menschen und Engeln entgegen, aber natürlich nicht, damit er belehrt werden müsste, sondern dass die ganze Hilflosigkeit, Torheit und Dummheit jener Wesen zum Tragen kommt. Deshalb so viel Tragisches auch im Weltgeschehen, weil Gott eben das Weltgeschehen so aufgebaut hat, dass die Geschöpfe mitreden dürfen. Die dürfen mitreden. Die dürfen ihre Vorschläge machen, die dürfen ihre ganze Torheit mit einbringen und gelegentlich sagt Gott, also bitte, wenn ihr meint, dann machen wir das so. Gut. Wir fragen immer, warum lässt Gott das zu? Ich habe ja auch darüber nachgedacht in dem Buch und führet alles wohl. Warum lässt Gott das zu? Eine Antwort liegt gewiss in der Richtung, dass wir sagen können, weil Gott die Ratschläge der Ratgeber in Anführungszeichen aus der Engel- und Menschenwelt gelegentlich aufnimmt. Sie dürfen zeigen, was sie können, besser gesagt, was sie nicht können, auf dass einmal am Ende alle sagen können, was ja auch in Jesaja steht, 45, nur du, nur in ihm, allein in ihm. Dieses nur, das gehört zwar heute nicht zu meinem Text, aber wir kennen das ja. Jesaja 45, Vers 24. Nur im Herrn, nur im Unwandelbaren, nur im ewigen, unveränderlichen Jahwe Jehova, wird man von mir sagen, ist Gerechtigkeit und Stärke. Und deshalb lässt Gott es zu, dass vorher auch andere Wesen ihre Weisheit, in Wahrheit ihre Torheit einbringen und damit zu Schanden werden. Und dann geschieht so viel Negatives in unserer Welt, alles zu dem Zwecke, dass es einmal heißen kann, nur du. Denn wenn die Hausfrau sagt, ich nehme nur noch dieses Waschmittel, dann hat sie vorher ein paar andere oder mindestens ein anderes ausprobiert und wurde zu Schanden und sagt, das ist besser. Nur du, entschuldigen Sie das profane Beispiel, nur du, das bedeutet eben, dass eine Schöpfung einmal geheilt sein wird von den eigenen Wegen, auf denen man restlos zu Schanden wurde. Mit wem beriet er sich? Ja, mit seinem geliebten Sohn hat er sich tatsächlich beraten vor Grundlegung der Welt. Das stimmt natürlich in gewissem Sinne, hat er sich beraten. Und am Anfang der Allgeschichte haben wir drei Dinge. Zeugung, Planung, Schöpfung. Zeugung, Planung, Schöpfung. Nicht mit der Schöpfung fängt's an. Der erste Vers der Bibel ist nicht der Anfang von allem überhaupt. Der erste Vers der Bibel ist nur der Anfang des Schöpferhandelns Gottes. Vorher war schon was. Vorher war der Sohn beim Vater. Und zuerst hat der Vater den Sohn gezeugt. Das ist wohl das älteste Wort in unserer ganzen Bibel, das uns am weitesten zurückführt. Psalm 2, Vers 7. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Beni-Ata, Sohn meiner du. Zeugung des Sohnes. Nun hat der Vater ein Du. Nun beginnt Gemeinschaft. Und dann hat der Vater nicht zum Sohn gesagt, und nun schnell, wir haben keine Zeit zu verlieren, wir haben ein gewaltiges Schöpfungswerk vor, machen uns gleich an die Arbeit, schnell. bei Gott gibt es nicht die Hektik, die wir Menschen uns angewöhnt haben, gerade in unserem Jahrhundert in immer schrecklicherer Weise, sondern bei Gott ist Ruhe, bei Gott ist Zeit, er hat die Zeiten in der Hand. Und nach der Zeugung kommt nicht sofort die Schöpfung, sondern Zeugung, Planung, Schöpfung. Wie hier ein guter Baumeister, wie ein Architekt, wie jeder, der überhaupt bauen will, erstmal plant und nicht Stein auf Stein setzt und sagt, mal sehen, ob es gut geht oder ob es einstürzt. Das darf er ja auch gar nicht. Zeugung, Planung, Schöpfung. Der Vater hat in Christo den Vorsatz der Äonen gefasst, Epheser 3, Vers 11. Der ganze Heilsplan wurde zwischen Vater und Sohn besprochen, Vorsatz der Zeitalter. Und darin war auch eingeschlossen Golgatha, 1. Petrus 1, Vers 20. Jesus wurde zuvor ersehen als Lamm. Und immer wenn es heißt Lamm, ist sein Leiden, ist seine Passion, ist Golgatha gemeint. Der Kreuzestod Christi auf Golgatha war die Schlachtung des Lammes Gottes. Und auch von uns wurde schon geredet, Epheser 1, Vers 4, die Gemeinde in Christo auserwählt vor Grundlegung der Welt. So gibt es ja etliche Stellen, die davon reden, was vor 1. Mose 1, Vers 1 geschah. Und dann also Schöpfung, Zeugung, Planung, Schöpfung. Nun aber zurück zu unserem Text. Vers 15 und Vers 17. Vers 15. Siehe, Nationen sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waagschale. Siehe, Inseln sind wie ein Stäubchen. Und dazu wollen wir nochmal den Kommentator Elliker hören. Es geht hier um die Völker in ihrem Verhältnis zu Jahwes Weltregierung. Sieht es nicht so aus, als machten die Völker oder wenigstens bestimmte Völker die Geschichte? Nein, konstatiert Vers 15, die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer. Ob 15a nun an das Wasser, das draußen an dem aus der Zisterne hochgezogenen Eimer herabfließt, oder eher an den letzten Tropfen, der beim Ausgießen aus dem Eimer noch nachkommt, gedacht ist, welche Bedeutung hat die winzige Menge schon für das mit dem Eimer Wasser zu verrichtende oder gerade verrichtete Geschäft? Es rechnet praktisch ebenso wenig wie der Staub auf der Waage beim Geschäft des Wiegens. Genauso wenig Bedeutung haben die Völker bei Gottes Geschäft. Alle Völker ohne Ausnahme, nicht nur die Kleinen und die Geknechteten wie die Juden, sondern auch die Großen und Mächtigen wie die Babylonier, sind wie nichts. Die Völker, und zwar alle, sind schon etwas. Man darf nicht allzu rasch den Propheten in einen Gegensatz zu Herodot und Sophokles bringen, als ob dieser Mann hier das, was die Völker hervorbringen, Null, Nichts, Chaos nenne. Ihm gegenüber sind die Völker nichts, Jahwe gegenüber. Und zwar unter dem Gesichtspunkt, der in den vorhergehenden Strophen herausgestellt ist und hier nicht vergessen werden darf, wenn es um den Lauf der Weltgeschichte geht. Der Prophet sagt vorsichtshalber, wie nichts. Er weiß sehr wohl, dass auch so die Völker noch etwas bedeuten, aber sie sind eben nur wie Himmel, Erde, Meer und so weiter Teile der Schöpfung und müssen die Funktion erfüllen, die der Schöpfer Jahwe ihnen in seinem Weltenplan zugedacht hat und die sein Geist ihnen im Laufe der Geschichte immer von Neuem zudenkt. Sie sind das Material seines Werkes, im besten Falle Handlanger, im Vergleich zu ihm, von dem der Plan stammt und der die eigentliche ihn verwirklichende Kraft ist, sind sie so gut wie nichts. Es geht hier also um die gewaltige Allmacht, Schöpfergröße und Geschichtslenkung des Schöpfers. Ihm gegenüber sind die Völker wie nichts. Diese Sätze, die ich gerade las, sind, denke ich, gerade auch in unserem Jahr 1991 wirklich sehr aktuell, wo die Sowjetunion auseinanderbricht, wo in Jugoslawien dieser Bürgerkrieg herrscht. Aber eines muss ich auch noch dazu sagen, dass wir das bitte nicht falsch verstehen. Auch nicht Vers 17. Alle Nationen sind wie nichts vor ihm und werden von ihm geachtet wie Nichtigkeit und Leere. Das ist keine Aussage über Gottes Herz. Das ist keine Aussage über Gottes Herz. Das ist eine Aussage über seine Größe, über seine Freiheit, über seine Souveränität, Da kann niemand ihm letztlich dreinreden, wenn er die Zeit bestimmt hat für ein Ende, für ein Wenn, eine Wende, sei es nach 40 Jahren Kommunismus, sei es nach 70 Jahren, dann ist eben die Zeit da, dann kommt das eben und dann erscheinen die entsprechenden Figuren wie Gorbatschow auf der Bühne. Ihm gegenüber, seiner Größe gegenüber, sind die Nationen wie nichts. Das ist natürlich keine Aussage über Gottes Herz, als würde er in seinem Herzen denken, ob die da Krieg machen, ob die da umkommen. Das berührt mich ja nicht. Es ist keine Aussage über Gottes Herz. Er liebt die Völker alle. 5. Mose 33, Vers 3. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Das kennen wir, Johannes 3, Vers 16. Was sein Herz betrifft, liebt Gott die Völker und jeden einzelnen Menschen und interessiert sich für jeden einzelnen, auch für den kleinsten und erbärmlichen, gerade für die. Das dürfen wir also hier nicht verwechseln. Vers 18. Und wem wollt ihr Gott vergleichen? Wem wollt ihr El, den Mächtigen, vergleichen? Wahrscheinlich sind hier auch Brüder heute, die Michael heißen. Vielleicht sogar mehr wie einer, ein sehr bekannter Name. Und wer Michael heißt, der weiß hoffentlich, was es auf Deutsch bedeutet. Michael. Ich habe es meinem Enkel auch erklärt und habe ihm das auf Hebräisch hingeschrieben. Und habe gesagt, hier musst du von rechts nach links lesen. Michael. Wer ist wie El? Und die Antwort auf diese rhetorische Frage heißt natürlich, keiner ist wie El. Er ist der Unvergleichliche, er ist der Einzigartige. Das war mir auch sehr wichtig und ist mir wichtig, die das Buch gelesen haben, wissen es, in Urknall und Schöpfergott. Die Unterscheidung, die grundlegende Unterscheidung zwischen dem Alleinunendlichen. Gott ist der Alleinunendliche, Gott ist der, der Alleinunsterblichkeit hat. Er kann sie uns zwar geschenkweise mitteilen, sein Leben, und das tut er auch und hat es getan. Aber grundsätzlich, in uns selber haben wir dieses Leben nicht. Er ist der allein Unsterbliche, er ist der allein Unendliche. Und der Kosmos ist in keinem Fall endlich, unendlich, sondern immer nur endlich. Dazu brauche ich nicht erst Astronomie oder Kosmologie oder was studieren. Und wenn die Herren rätseln in ihren Büchern, ob der Kosmos unendlich sei oder nicht, dann musste ich ja innerlich fast lachen. Ihr zerbrecht euch die Köpfe bis zum geht nicht mehr und ich weiß es einfach aus der Bibel, nämlich dass ein Weltmodell, das einen unendlichen Kosmos, der sich unendliche Zeiten ausdehnen wird, postuliert, falsch sein muss. Das gibt's nicht. Alle Eigenschaften, die auf unendlich hinauslaufen, gibt es im Kosmos nicht, weder zeitlich noch räumlich, weder rückwärts noch vorwärts, weder Vergangenheit noch Zukunft, weder links noch rechts ist der Kosmos unendlich. Viele Wissenschaftler geben das ja auch zu. Und wenn man aber sagt, der Kosmos sei unendlich, dann macht man ihn zum Ersatzgott, dann spricht man ihm göttliche Eigenschaften zu. Wie das schon vor 1600 Giordano Bruno getan hat. Aber so einen Mann muss man deswegen nicht in Rom öffentlich verbrennen, wie das die katholische Kirche 1600 getan hat. Wir können falsche Lehren bitteschön mit Büchern oder mit Worten bekämpfen, aber doch nicht einen Menschen verbrennen. Da sind wir ja heute auch ein bisschen fortschrittlicher. Obwohl die Grausamkeit und Brutalität an und für sich nicht geringer geworden ist als im Mittelalter. Also, wer sagt, der Kosmos sei irgendwie unendlich, der spricht ihm göttliche Eigenschaften zu. Und ich habe in meinem Buch Urknall und Schöpfergott einen ganzen Abschnitt über die Ersatzgötter. Denn wenn man nicht an den wahren Gott und Schöpfer glaubt, wenn man ihn hinweg erklären will, auf dass man keinen Herrn und Gebieter über sich habe und keinen Richter, der einen jemals zur Rechenschaft ziehen kann, und weil man das nicht will, da leugnet man einfach diesen Gott. Das ist Torheit und das ist Schuld, nach Römer 1 auch Schuld. Und dann müssen Ersatzgötter her, der Zufall, das Nichts. Unser eigener Geist habe den Kosmos erschaffen, schreibt ein englischer renommierter Sachbuchautor und Professor. Unser eigener Geist könne den Kosmos erschaffen haben durch rückwärts wirkende Verursachung. Ja, also ich bringe das nicht fertig. Ich kann mich nicht heute entschließen, gestern mit dem Auto irgendwo hinzufahren. Rückwärts wirkende Verursachung. Solche Torheiten ersinnt der Mensch, Leute mit Professorentitel, hoch angesehen und verehrt, weil man den Schöpfer weg erklären will. Das ist Torheit, das ist Schuld. Also halten wir fest, Gott ist allein der Unendliche. Nun Vers 22, 23. Jahwe ist Herr der Schöpfung und Herr der Geschichte. Es geht um die Herrschaft des Schöpfers in der Geschichte. Vers 22, 23. Er ist es, der da thront über dem Kreise der Erde und ihre Bewohner sind wie Heuschrecken, der die Himmel ausgespannt hat wie einen Flor und sie ausgebreitet wie ein Zelt zum Wohnen. Er ist der Thronende. Dieses biblische Bild wird dann ganz wichtig im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung. Der thronende Vatergott wird zum Zentralbild der Apokalypse, wie Heinrich Langenberg sich ausgedrückt hat. Und tatsächlich geht in der Offenbarung alles vom thronenden Vatergott aus. Dieses mächtige Bild in Offenbarung Kapitel 4 und alle Lokalisationen, wenn man von so etwas im Himmel überhaupt sprechen darf, alle Ortsangaben, die gehen vom Throne aus in Offenbarung 4. Inmitten des Thrones, vor dem Throne, rings um den Thron, alles ist auf den Thron bezogen. Dann kommt der Sohn dazu in Offenbarung 5, dann bekommt er das Buch aus der Rechten des auf dem Throne Sitzenden, das Buch der Zukunft, das Testament Gottes. Wer es hat, dem eignet Weltherrschaft und Gerichtsvollmacht. Und Offenbarung 6, dann löst Jesus Christus die Siegel. Alles von dem Zentralbild, das immer wieder kommt im Buch der Offenbarung bis hinein in die letzten Kapitel, der Thronende. Das heißt eben der Herrschende, der alles im Griff hat. Demgegenüber sind die Menschen und die Völker wie Heuschrecken. Heuschrecken, Vers 22, zeigt wie Tropfen am Eimer in Vers 15 die relative Kleinheit des Menschen. Und als Heuschrecken kamen sich auch vor die Kundschafter des Mose in 4. Mose 13, 33. Mehrfach finden wir im Buche Jesaja, gerade auch in den wunderbaren Kapiteln des sogenannten Deutero-Jesaja ab Kapitel 40, aber ich sage nicht Deutero-Jesaja, für mich ist das einfach Jesaja, der Evangelist des Alten Bundes. Ich finde gerade in diesen wunderbaren Kapiteln 40 bis 45, dass Gott ja verschiedene Male dargestellt wird als der, der die Himmel geschaffen und ausgespannt hat. Das wird verschiedene Male betont. Dazu schrieb Elliger, Jahwes Größe wird auch sichtbar in der Leichtigkeit, mit der er den gewaltigen Himmel wie einen Flor ausgespannt hat und ausgespannt hält. Ich habe seinerzeit mal das Buch unseres teuren Bruders Karel Kleiss, die Naturwissenschaft oder die Bibel bestätigt das Weltbild der Naturwissenschaft, das habe ich in Gnade und Herrlichkeit empfohlen. Ich würde es heute nicht mehr so stark empfehlen, nachdem ich mich gründlich damit beschäftigt habe, obwohl ich den Bruder als einen lieben Bruder geschätzt habe und in Erinnerung habe, als einen lieben, demütigen Bruder, der ein Leben lang fleißig geforscht hat. Aber auch wenn einer sagt, ich habe 40 Jahre über eine Sache nachgedacht, fallen Sie bitte nicht drauf rein, das muss noch lange nicht richtig sein. Ich werde, je älter ich werde, kritischer. Manchmal hört man, der hat 40 Jahre dran gearbeitet und niemand hat ihn widerlegt. Ja, ist kein Beweis. Du kannst dich 40 Jahre in eine Sackgasse verrennen und merkst es nicht. Und dass einer einen anderen nicht widerlegt, der 40 Jahre über was geforscht hat, das verstehe ich gut. Denn wer will schon 40 Jahre seines Lebens opfern, um das zu durchdenken und neu aufzurollen, was einer 40 Jahre lang da nun zusammengetragen hat? Die Zeit haben wir schließlich auch nicht. Wir leben unser eigenes Leben. Also das ist überhaupt kein Beweis, wenn jemand sagt, nie widerlegt, 40 Jahre lang gearbeitet. Wie sagte Adolf Heller immer so schön, hütet euch, liebe Brüder, etwas von dem, was ich sage, anzunehmen oder abzulehnen, ohne es an der Schrift geprüft zu haben. Und das gilt eben für jeden Buchautor und für jeden Bruder. Aber in Liebe, positiv, wohlwollend. Trotzdem halte ich es für möglich, wenn der Buddha Kleiss sagt, Nata, dieses hebräische Wort für Ausspannen, könnte die Expansion der Himmel beinhalten. Für möglich halte ich es. Ich sage vielleicht, überzeugt bin ich nicht, aber möglich ist es. Denn Bruder Claes hat bei seinen Forschungen gefunden, in einem alten Wörterbuch, da wurde das hebräische Nata, was hier steht, ausspannen mit Expandens und wiedergegeben. Und das hat ihn natürlich an die von seit Hubbles Entdeckung postulierte Expansion der Himmel erinnert. Auch Einstein hat gesagt, das All ist in ständiger Bewegung, das All kann nicht statisch sein, ruhend sein. Nach den Rechnungen jedenfalls von Albert Einstein hat er gesagt, einen stillstehenden Kosmos kann es nicht geben, das funktioniert mathematisch irgendwie nicht, also ich kann es nicht nachprüfen und will es nicht nachprüfen. Ein stillstehender Kosmos sei nicht möglich, so wie die Zeit voranschreitet, ständig, so auch der Raum. An den Gedanken müssen wir uns erst noch gewöhnen. So wie die Zeit voranschreitet, so würde im Kosmos auch der Raum ständig voranschreiten, das heißt expandieren. Ob das mal aufhört und dann der Expansion wieder Kontraktion folgt, das sind Gedankengebilde und Gedankenspiele der Kosmologen. Ich glaube, Bernhard Filbert hat recht, wenn er sagt, Kontraktion gibt es nie. Dass also nach Jahrmillionen vielleicht 60 Milliarden oder wie viel, dann wieder 60 Milliarden der Kontraktion folgen. Vielleicht läuft die Zeit dann auch rückwärts und dann gibt es einen Urknall oder Zwischenknall und einen neuen Urknall. Dann geht es vielleicht nach dem Modell des pulsierenden Universums 60 Milliarden wieder auseinander und wieder zusammen. Und die Herren fragen dann, ob vielleicht Sternenlicht von einer früheren Expansion und einem früheren Kosmos durch den Zwischenknall hindurch gerettet wird und sichtbar gemessen werden könnte bei der neuen Expansion. Ach ja, das muss uns nicht den Schlaf rauben. Sie sehen, was die Menschen so alles denken und für Fragen haben. Gott ist jedenfalls der, der den Kosmos geschaffen hat, bildet, macht. Das sind alles verschiedene hebräische Ausdrücke. Das Schaffen, Bara, und das Bilden, ich komme heute Abend noch drauf, das Bilden oder Formen, Yatzar, und das vollends Ausbilden, Gassa, machen heißt es so schlicht. Vollends Ausbilden kann man übersetzen. Das, was er geschaffen hat, das bildet und formt er auch mit seinen Händen. Und das führt er einer Perfektion zu, wie wir bei den Schmetterlingen oder anderen Wesen beobachten können. Und auch unser Körper ist in gewissem Sinne doch ein Kunstwerk und in gewissem Sinne fein aufeinander abgestimmt. Und auch die Biosphären und die Ökologie und was wir alles da beobachten können, ist wunderbar aufeinander abgestimmt. Ein großartiges Werk des Schöpfers, der die Himmel geschaffen hat und ausspannt. Und für ihn sind auch 20 oder 10 Trilliarden oder meinetwegen 100 Trilliarden Sterne wie nichts. Und ich, gerade ich, der ich mir oft schwer tue, Namen zu behalten und immer wieder dann frage nach dem Namen, entschuldigt, liebe Brüder, ich kann mir so viele Namen nicht merken, aber Gott, Psalm 147, Vers 4, darüber kann ich nur staunen. Psalm 147, Vers 4, er hat nicht nur alle Sterne geschaffen, sondern der da zählt die Zahl der Sterne. Er hat es nicht für nötig gehalten, uns die genaue Zahl bekannt zu geben. Und die Schöpfung geht ja auch in gewissem Sinne noch laufend weiter, so wie ja auch immer wieder neue Menschlein geboren werden, so auch Sterne. Er hat uns keine Zahl genannt, mögen sich Leute, die da von Berufswegen forschen, sich die Köpfe zerbrechen, messen. Hubbles Weltraumteleskop sollte ja noch viel genauere Werte ergeben. 10-mal genauer wollte man in den Kosmos hineinschauen, aber leider funktioniert das Ding noch nicht richtig. So schnell lässt Gott sich auch wieder nicht in die Karten gucken. Man hat versäumt, dem Ding vor dem Start nochmal die Augen richtig auszuputzen und so funktioniert es noch nicht so, wie man es gewünscht hat. Ja, jedenfalls, Psalm 147, Vers 4, der da zählt die Zahl der Sterne, sie alle nennt mit Namen. Gott kann sich 10 Trilliarden Namen merken oder 100 oder 1000, das macht ihm gar nichts aus, da kommt er nie in Verlegenheit. So groß ist Gott, ob dann der Sirius auch Sirius heißt und die Andromeda-Galaxie bei Gott auch Andromeda-Galaxie, das weiß ich nicht. Jedenfalls hat er für sie alle Namen und kann sie, nicht nur uns Menschen, nicht nur die Erlösten, mit Namen rufen. Jetzt Vers 25, 26. Wem denn wollt ihr mich vergleichen? Also das ist eine Grundaussage unseres Textes, die immer wieder angerührt wird. Gott, El, der Mächtige, der Schöpfer, er ist der Unvergleichliche. Weil ja auch in damaliger Zeit in den heidnischen Religionen immer wieder Gott mit den Geschöpfen, zum Beispiel mit den Gestirnen, in eins gesetzt wurde. Immer wieder der gleiche Fehler, den man heute noch macht. Heute ist man nicht mehr so primitiv bei uns hier in Mitteleuropa, dass man etwa die Gestirne für Götter erklärt, den Mond oder die Sonne oder den Jupiter. Aber wir haben andere Götter, die wir verehren, andere Ersatzgötter, die wir dann klug ersinnen und denen wir göttliche Eigenschaften beimessen, etwa vielleicht der Zufall. Gott ist der Unvergleichliche, er ist der allein Unsterbliche, er ist der allein Unendliche, er ist der alleinige Schöpfer. Also Vers 25, 26. Wem denn wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich wäre, spricht der Heilige. Hebet zur Höhe eure Augen empor und seht, wer hat die da geschaffen? Bara, schaffen. Er, der ihr Heer herausführt nach der Zahl, ruft sie alle mit Namen. Wegen der Größe seiner Macht und der Stärke seiner Kraft bleibt keines aus. Dazu hat Karl Elliger sehr feine Worte gefunden, die ich zum Teil auch zitiert habe in dem Buch Urknall und Schöpfergott. Und Elliger sagt dazu Folgendes zu Jesaja 40, 26. Die babylonische Religion war die klassische Astralreligion. Die Götter waren alle irgendwie mit einem Gestirn identifiziert oder liiert, die Großen mit den Planeten, die Kleineren mit dem Heer der Fixsterne, allen voran die Trias, die recht eigentlich den Lauf der Natur und der Welt regiert, Sin, Shamash, Ishtar, Mond, Sonne, Venus, Stern, Marduks Stern war der Jupiter und so weiter. Jesaja fragt, sind die Sterne Götter? Er fordert seine Hörer auf, hebt zur Höhe eure Augen und seht. Und nun erfolgt der dreifache Hammerschlag, der die Götterherrlichkeit zermalmt. Wer hat die da geschaffen? Drei Worte im Hebräischen. Mi, Bara, Ele. Wer schuf die? Hier sei jedes Wort betont. Das zentrale Wort ist Bara. Es kommt 16 Mal vor in Jesaja 40 bis 55, 6 Mal in Blick auf die Schöpfung und 10 Mal im Blick auf das Wirken Gottes in der Geschichte. Bara, ein Wort, das ausschließlich für das göttliche Wirken gebraucht wird, 16 Mal in Jesaja 40 bis 45. Nicht Gleichheit oder auch nur Vergleichbarkeit besteht zwischen Gott und dem gestirnten Himmel etwa, zwischen Gott und der Schöpfung überhaupt, sondern der klare Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf. Und dann sehr fein zu Vers 26b. Er, der ihr Heer herausführt nach der Zahl, ruft sie alle mit Namen wegen der Größe seiner Macht und der Stärke seiner Kraft bleibt keines aus. Dazu schreibt Elliger sehr fein, die Sprache stammt aus dem militärischen Gebiet, der herausführt nach der Zahl ihr Heer, ist der Oberkommandierende. Herausführen, Yatzah, ist Terminus Technicus für den Auszug ins Feld. Sie alle ruft er mit Namen. Hier auf militärischem Gebiet ist das Ausdruck eines Befehls- und Gehorsamsverhältnisses. Ähnlich wie Jahwe in Jesaja 41, Vers 25 den Kyros mit seinem Namen ruft. Wenn also Jahwe das Heer der Sterne aufruft, dann haben sie sich zur Stelle zu melden und seiner Befehle zu harren. Und das tun sie auch alle ohne Ausnahme. Das stellt der letzte Satz noch einmal ausdrücklich fest. Vor dem an Kraft reichen und an Macht starken fehlt kein einziger. Immer noch das Bild der angetretenen Truppe. Hier der Befehlshaber, dort die Mannschaft. Das Auffälligste ist die Häufung der Wörter für Macht. Da steht einer, der zu Recht und unbestritten das Kommando führt. Reich an Kraft und Stärke und Macht. Kein Wunder, dass vor solchem Kommandeur kein Mann fehlt. Wer kann es wagen, sich vermissen zu lassen? Kein einziger. Deutlich ist die Sprache von Vers 26 darauf abgestellt, nicht nur die Geschöpflichkeit der Gestirne, sondern fast mehr noch ihre absolute Unterworfenheit unter den Willen des machtvollen Gebieters Jahwe zu demonstrieren. Bara kommt 16 Mal vor, in Jesaja 40 bis 55, 6 Mal in Bezug auf Gott den Schöpfer, die Stellen will ich wenigstens lesen. Einmal hier in dem verlesenen Wort 40, 26. Dann zwei Verse später, 40, 28. Weißt du es nicht oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist Jehova, Jahwe, der Schöpfer der Enden der Erde. Bore, der Schöpfer. 42, Vers 5. So spricht Gott Jehova, der die Himmel schuf und sie ausspannte, der die Erde ausbreitete mit ihren Gewächsen. Der die Himmel schuf, wieder das Wort Bara. 45, Vers 12, haben wir es dann wieder. Ich habe die Erde gemacht und den Menschen auf ihr geschaffen. Meine Hände haben die Himmel ausgespannt und all ihr Heer habe ich bestellt. 45, Vers 18 kommt es zweimal vor, das Wort Bara. Denn so spricht Jehova, der die Himmel geschaffen. Er ist Gott, der die Erde gebildet und sie gemacht hat. Er hat sie bereitet, nicht als eine Öde hat er sie geschaffen. Sechsmal kommt also das Wort Bara vor, im Blick auf die Schöpfung. Und zehnmal, hat Elliger festgestellt, kommt es vor, im Blick auf göttliches Wirken in der Geschichte. Ich will die Stellen nur nennen. Jesaja 41, 20, dann im Kapitel 43, Vers 1, Vers 7, Vers 15, im Blick auf Israel. 45, Vers 7, zweimal, da geht es um Finsternis und Unglück im völkischen Geschehen. Dann 45, Vers 8, dann 48, Vers 7 und dann noch zweimal in 54, Vers 16, wo es wieder um völkisches Geschehen geht und nicht etwa um eine Erschaffung des Satans als Satan. Also insgesamt 16 Mal wird das Wort Bara gebraucht in Jesaja 40 bis 45. Nun Vers 28 unseres Textes, Jesaja 40, Vers 28, da lesen wir in der Übersetzung, unser Gott, Jehova Jahwe, sei ein ewiger Gott. Ein ewiger Gott ist Jehova, ein ewiger Gott ist Jahwe. Wir tun manchmal doch gut, zu einem Kommentar zu greifen und uns etwas sagen zu lassen von Leuten, die sich damit ausführlich beschäftigt haben. Manchmal kriegt man gute Hinweise, manchmal wird man in die Irre geführt, also kritisch wohlwollend prüfen. Aber was Elliger hier schreibt, finde ich gut. Der Gott der Ewigkeit ist Jahwe. Die Grundbedeutung von Golam ist ferne Zeit oder fernste Zeit, in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Ich möchte aber anmerken, die Grundbedeutung ist eigentlich noch eine andere, nämlich verborgen, verhüllt. Und so übersetzt es Eduard König, der hebräisch Experte von Anfang dieses Jahrhunderts. Verborgene, verhüllte Zeit, schreibt er, statt Ewigkeit. Verborgene, verhüllte, unabsehbare Zeit oder wie Elliger sagt, ferne Zeit, fernste Zeit in Vergangenheit oder Zukunft. Das Wort Golam im Alten Testament sei nicht reiner Zeitbegriff, aber Zeitbegriff ist es auch, sogar in gesteigertem Maße. Es umfasst die ganze Zeitspanne von der fernsten Vergangenheit bis zur fernsten Zukunft. Wichtiger noch ist die theologische Auffüllung. Golam ist die mit Geschichte gefüllte Zeit, ist die Welt als Geschichte, in der Jahwe wirkt und über die er der absolute Herr ist. Unser stark metaphysisch geprägtes Wort Ewigkeit trifft gerade diese Seite der Sache nicht. Also Olam mit ewig übersetzen und Ewigkeit trifft eigentlich die Sache nicht. Nicht ein ewiger Gott ist Jahwe, wie man gewöhnlich übersetzt, sondern der Gott der Ewigkeit, das heißt der Gott der Zeit, die er allein in Händen hält und bis an ihr fernstes Ende nach seinem Willen gestaltet. Die Enden der Erde werden betont, weil bis an den Rand kein Teil frei bleibt, in dem Jahwe nicht sein Werk täte. Und wie Jahwe den Anfang der Weltgeschichte gesetzt hat, so sorgt er auch für deren Fortgang nach seinem Willen. Und wie wir wissen, für die herrliche Vollendung sorgt er auch. Vers 28 bis 31. Auf das Thema Jakob Israel komme ich noch heute Abend. Deshalb will ich nichts weiteres zu Vers 27 sagen. Vers 28 bis 31. Nun haben wir auch noch zum Schluss etwas Seelsorgerliches und etwas Tröstliches. Es geht um die Gefahr der Ermüdung. Unser Gott ermüdet und ermattet nicht. Unergründlich ist sein Verstand. Sein Verstand hat nicht wie unser Verstand Enden und Begrenzungen. Und er ermüdet auch nicht. Seine Kraft hat kein Ende und keine Grenzen. Und das ist das Wunderbare im Blick auf den neuen Leib, den wir bekommen werden. Der Auferstehungsleib ist dann auch ein Leib, der nicht ermüdet, unermüdlich. Heute aber darf schon aus der Unermüdlichkeit Gottes etwas in unsere müden Leiber fließen, vor allen Dingen aber in unsere Seelen oder Geister, wenn sie müde werden wollen. Dass man körperlich gelegentlich ermüdet, das ist normal. Und ich habe mich, als ich noch im Berufsleben stand und dann doch oft sehr müde war von den Reisen am Wochenende und die Woche über arbeiten, dann getröstet, dass Jesus auch müde war. Jesus auch müde, das ist keine Sünde. Der Herr Jesus sitzt in Johannes 4 als ein müder Jude am Brunnenrand, ermüdet von der Reise. Das war mir oft ein starker Trost, das ist keine Sünde. Eine andere Müdigkeit ist gefährlicher und das ist eben die Ermüdung, vor der in Hebräer 12 gewarnt wird, der Ermüdung und das Ermatten der Seele und das Resignieren. Hebräer 12, und da wird uns ja gesagt, ein gutes Mittel gegeben, aufschauen auf Jesus. Jesus, Jehoshua. Der Name Jehovah Yahweh ist ja nicht nur für den Vater da, sondern auch für den Sohn. Der Vater delegiert seine Titel an den Sohn. Ob es geht um König der Könige, ob es geht um Herr der Herren oder auch Yahweh Jehovah, der Unwandelbare, Unveränderliche. Das ist auch der Sohn, das ist auch Christus. Das kann man sozusagen mathematisch beweisen, indem viele Zitate Alten Testaments, wo im Alten Testament die Rede ist von Jehova, Jehova, Yahweh, macht das und dies und das wird verheißen, ganz klar im Neuen Testament auf Jesus bezogen werden. So hatten unsere Brüder recht, geierheller, wenn sie immer wieder auch vom Jehova Christus sprachen. Der Jehova Christus, Christus, Yahweh, der Unveränderliche. Unergründlich an Verstand und unermüdlich in seiner Kraft und in seinem Wirken. Und wenn unsere natürliche Kraft sich erschöpft, wenn auch unsere seelische Kraft sich erschöpft, dann brauchen wir trotzdem nicht Menschen zu werden, die letztendlich resignieren, alles hinschmeißen, es leid werden, sondern die etwas abbekommen dürfen von seiner unermüdlichen Kraft. 2. Korinther 4, Vers 16, wenn auch der äußere Mensch zerfällt, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Und diese Erneuerung im Geist wirkt sicherlich dann auch auf die Seele und wirkt bis hinein in Nervensystem und Körper, durchströmt uns ganz. Was nicht heißt, dass wir nie krank werden können, was nicht heißt, dass wir nicht alt werden können und nicht sterben. Das natürlich nicht. Hebräer 12, Vers 3 wollte ich lesen. Betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, auf das ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Das allerdings ist gefährlich. Körperlich kann man ermüden. Wenn man einen Dienst in Freiburg hat und man hat Pech, wie ich es hatte, nach Gottes Willen, in seiner Führung, Basel fiel aus, normalerweise fahre ich ja von Freiburg nach Basel, Basel fiel aus, der Saal war an dem Tag nicht frei. Nun gut, fahre ich nach Freiburg und zurück, ist doch kein Kunststück, oder? 5 Stunden fuhr ich durch den Schwarzwald nach Freiburg, fuhr schön durch den Schwarzwald, nun war alles okay. Und dann habe ich dort meinen Dienst getan und da dachte ich, begib dich mal auf die Autobahn da ist zwar so ein kleiner Stau gemeldet zwischen Bühl und Baden-Baden und da wird heute Abend die Autobahn gesperrt, aber um 11 Uhr abends wird es ja nicht mehr schlimm sein, also gut, auf die Autobahn. Und als ich dann vor Bühl war, da war Stillstand, 10 Kilometer lang und 2,5 Stunden von 10:45 bis 12:45 war ich dann da im Stau, habe aber nicht gemurrt, dem Herrn sei Dank, das blieb mir erspart. Aber geseufzt habe ich schon. Und dann kommt man endlich raus. Ja, ein feiner Unterschied. Merkt ihn euch gut. Seufzen ist keine Sünde. Murren ist schon Sünde. Dass wir da nicht zu weit gehen. Und dann, als ich raus war vor Bühl aus dem Stau, und dann ging es immer noch so träge und so langsam, und ich dachte nur, weg von hier, hoch nach einem Kurhaus Sand, wo ich mich gut auskenne, und dann rüber zum Mummelsee, klopf mal an und stelle mal, vielleicht kriegst du ein Quartier. Nein, niemand, denn die Augen taten so furchtbar weh und wollten kaum mehr ihren Dienst versehen. 3 Uhr nachts dabei, Freudenstadt und Besenfeld und runter, nachts um 4 bin ich noch nie durch Pforzheim gefahren. 4:30 war ich endlich zu Hause, 7 Stunden Rückfahrt, 5 Stunden Hinfahrt, 12 Stunden Fahrt und dann noch den Dienst. Ich habe meine Augen ein paar Tage schonen müssen. Das ist normal. Das ist keine im Grunde schlimme Müdigkeit. Und im Ruhestand kann man sich dann wenigstens ins Bett legen. Ja, und dann war das nach ein paar Tagen wieder weg und ich bin jetzt wieder fit. Das ist nicht das Schlimmste. Das kriegt man wieder unter die Füße. Vor der Müdigkeit brauchen wir uns nicht so sehr zu fürchten. Die andere Müdigkeit ist schlimmer. Dass wir in den Seelen ermatten, dass wir irgendwie resignieren. Vielleicht geht es in deinem Hauskreis nicht mehr vorwärts oder zurück. Vielleicht hast du Nöte in der Gemeinde, zu der du gehörst, und dann resigniert man, ach, was soll das alles überhaupt eigentlich? Und das ist die große Gefahr. Und da Aufblick auf Jesus. Und hier wird uns empfohlen, diese wunderbare Gotteskraft, er ist unermüdlich und er gibt den Müden Kraft, sogar junge Männer. Das sind nach der Bibel die unter 40, sogar die werden manchmal schnell müde und gähnen in der Versammlung. Und sogar die jungen Männer fallen hin und ihre Kraft stößt an Grenzen, die doch meinen, sie können die Welt erobern. Wie viel mehr Ältere, aber die auf den Herrn harren, kriegen immer wieder neue Kraft. Sie werden immer wieder ermutigt und sie werden immer wieder mit Kraft nachgefüllt. Elliger schreibt, nicht nur Kraft zum Tragen, Kraft zum Fliegen, dass sie kühn wie die Adler die schwierigsten Hindernisse im Fluge nehmen. Aber mir war es doch auch wichtig, dass im letzten Vers meines Textes nicht bloß vom Fliegen die Rede ist, sondern auch vom Laufen und vom Gehen. Denn wenn wir immer nur Fliegende wären, das wäre vielleicht auch nicht richtig. Ein Christ ist nicht einer, der über allem schwebt, der ist auch mit beiden Beinen auf der Erde. Fliegen. Kraftvoll, zielbewusst, vorwärts, wie die Adler. Ich denke, das ist nur in Christo möglich. In Christo können wir tatsächlich dann auch die schwierigsten Hindernisse gelegentlich im Fluge nehmen. Laufen wie die Wettläufer, 1. Korinther 9, Vers 24. Und gehen, marschieren, wie Soldaten Jesu Christi, 2. Timotheus 2, Vers 3. Fliegen, laufen, gehen. Unermüdlich, immer wieder neu, kriegen wir Kraft nachgefüllt. Das brauchen alle, und ich staune immer auch hier über die Lieben auf der Langensteinbacher Höhe, alle Mitarbeiter dieses Hauses, angefangen vom Hausvater. Da sollten wir auch dafür beten, dass sie immer wieder etwas abbekommen von dieser nicht ermüdenden Kraft. Denn ob die Gäste immer so lieb sind, will ich jetzt lieber nicht öffentlich fragen. Oder ob es da manchmal Enttäuschungen gibt und Frustrationen. Und wenn die 100 weg sind, kommen die nächsten 100. Ich staune nur, wie man das seelisch verkraftet. Da braucht man neue Kraft. Da braucht man immer wieder Jesaja 40, 29, 30. Aber wir alle brauchen das. Und der Herr schenke uns das, dass wir immer wieder frisch werden im Geist, dass wir nicht resignieren. Ich weiß, es gibt so viel Negatives mit uns selber, in den Familien, auch der Frommen und mit den Kindern und mit den Gemeinden und mit den Pastoren. Oh, was gibt's da alles? Aber bleiben wir bitte daran nicht hängen, sondern schauen wir auf Jesus und schauen wir auf das Positive. Er wird dennoch seine Gemeinde vollenden. Trotz uns wird er seine Gemeinde vollenden. So wie Adolf Heller immer so schön sagte, meine Kinder sind gläubig, nicht wegen mir, trotz mir. Gott wird seine Gemeinde vollenden, trotz uns allen. Amen. Amen.
Ja. Gut. Ich habe gelegentlich beim Apostel Paulus schon in die Schule wollen. Denn er hat ja mal zweimal geschrieben in einem Kapitel. Das ist so ein ganzes Kapitel, wo lauter Anweisungen für Mitarbeiter drinstehen. Das ist 2. Korinther 4. Da schreibt er zweimal, wir werden nicht müde. Wir hängen nicht ab. Wir haben ja so bestimmte Bilder. Ich schmeiß den Löffel nicht weg und das Gewehr nicht in die Flinte nicht ins Korn und so weiter. Der Apostel Paulus hat also hier ein Bekenntnis abgelegt, da habe ich schon manchmal gesagt, Paulus, wie hast du denn das gemacht? Wenn man dann mal versucht, in die Schule bei ihm zu gehen, dann lerne ich zwei Dinge, sagt er da. Weil uns ein solcher Dienst übertragen ist, nachdem uns Barmherzigkeit widerfuhr, werden wir nicht müde. Also mit der Barmherzigkeit hat es nicht ermüden zu tun. Wer aus dem Erbarmen Jesu lebt, Gottes lebt, wird nicht müde. Und das Zweite, was er sagt, ist, wenn auch unser äußerer Mensch abnimmt, verdirbt, geringer wird, das Äußere ist nicht nur unser Leib, sondern auch gelegentlich die äußeren Umstände. Es geht kleiner und sind weniger und wir haben keinen Bahnhof und es ist niemand da, der uns Beifall gibt und streichelt uns niemand und die Streicheleinheiten bleiben aus und sagt niemand Dankeschön, wenn wir was Gutes getan haben, sondern kriegst ab und zu mal höchstens noch einen schönen Tritt ans Bein und so. Das meint auch der Apostel Paulus mit, wenn der äußere Mensch abnimmt, dann sagt er, gerade dadurch, wird der Innere von Tag zu Tag erneuert und wir werden nicht müde. Das heißt, ich habe ganz bestimmte Erwartungen an das Äußere abgebaut. Wer seine Seele verwöhnt, arbeitet nur noch, wenn er bezahlt wird, wenn er Dankeschön kriegt. Man muss seine Seele nicht verwöhnen. Man muss seiner Seele abgewöhnen, ständig bestimmte Dinge einzuheimsen und abzusahnen. Nicht verwöhnen, sondern an den Geist Gottes gewöhnen. An ihn gewöhnen, dass das Äußere abnimmt. Und dann hängen wir auch nicht die lange Plätsch runter, wie die Schwaben sagen, und werden nicht sauer, sondern wissen, das Äußere nimmt deswegen ab, damit der Geist Gottes, wie Watchman Nee geschrieben hat, Freiheit für den Geist, damit der Geist Gottes in uns Raum kriegt. Also immer wieder brauchen wir einen Anstoß. Denn wir ermüden meistens durch falsche Erwartungen. Ich habe Erwartungen und die werden nicht erfüllt und dann bin ich sauer und dann sind wir müde. Beobachtet mal in eurem Leben. Nicht erfüllte Erwartungen an den äußeren Menschen, den äußeren Ablauf, sind oft die Ermüdungen des inneren Menschen. Und Paulus hat gesagt, der Äußere nimmt ab. Das ist der Wille Gottes, damit der Innere zunimmt und da werden wir nicht müde.